Kantinengespräche. Der Podcast des Tiroler Landestheaters Innsbruck.
Heute, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen wir darüber sprechen, wie eigentlich ein Theaterbetrieb geplant und disponiert wird. Mein Name ist Axel Gade, ich bin Dramaturg hier am Haus und mein Gesprächspartner heute ist Benedikt Grave, langjähriger Leiter des Künstlerischen Betriebsbüros hier am Haus, kurz KBB genannt, und seit dieser Saison Chefdisponent. Herzlich willkommen, Benedikt, hallo.
Hallo Axel, vielen Dank für die Einladung.
Gerne, grüß dich. Mit deinem Team, also das Künstlerische Betriebsbüro im Gesamten besteht eben aus dir als Chefdisponent, mit Michaela Adrigan, die jetzige Leiterin des KBB, und Elena Ledochowski als Disponentin. Ihr seid, jetzt mal ganz grob gesagt, natürlich zuständig dafür, für die alltägliche und auch für die langfristige Planung und Disposition am Haus. Mhm. Bevor wir aber zum Beruf kommen und zum Job, möchte ich dich ein bisschen näher persönlich vorstellen, unserem Publikum. Vielleicht ganz simpel gefragt, erzähl doch ein bisschen was über dich, wo kommst du her, was hast du bisher so gemacht, was verbindet dich mit dem Theater und speziell vielleicht auch mit dem Tiroler Landestheater?
Ja, ich habe als Kind, glaube ich, auch durch die Eltern, also ich bin hier aufgewachsen in Tirol, in Alpach, das ist ein ganz ein kleines, überschaubares Bergdorf hier. Und wir sind dann doch
noch beliebtes Feriendomizil.
Ja, sehr. Und großes Kongressdorf eben auch. Und wir sind dann auch immer wieder mal nach Innsbruck gefahren, um ein Theaterstück anzuschauen oder eine Oper. Richard Strauss, damals waren wir noch etwas, also Rosenkavalier als Kind war noch etwas harte Kost.
Oh, ja, 3,5 Stunden ruhig sitzen ist für ein Kind nicht ideal.
Das war ein schwieriger Start. Und wir haben aber dann auch, was war denn das, da habe ich den Dale Albright gesehen, das ist wirklich ganz lange her, der Zauberer von Oz. Da hat die Brigitte Jaufenthaler hat die Dorothy gespielt und der Dale war, entweder war er der Löwe oder der Zinnmann, ich weiß es nicht mehr.
Aber, muss mich mal fragen.
Ja, muss ich ihn wirklich fragen. Aber das hat mich damals extrem verzaubert schon und dem Dale habe ich erst letztens wieder geschrieben, wie schön ich das finde, dass er mich immer noch so berührt auf der Bühne. Und so bin ich irgendwie doch dann auch zum Theater gekommen, muss man sagen. Ich wollte aber dann immer eher in die Richtung Musical selber und das klingt jetzt blöd, aber aus dem Dorf kommend habe ich mir gedacht, ja, ich fahre jetzt nach Wien, singe bei der Schule vor, komme da rein und werde dann Musical-Star. Ich war da total naiv und ich habe es dann natürlich nie geschafft, weil auf diese Prüfungen bewerben sich ja 200-300 extrem talentierte Menschen. Und bei mir hat es dann nicht ausgereicht einfach. Und ich habe dann aber trotzdem irgendwie gesagt, ich muss auf die Bühne, ich will das machen. Und dann bin ich, habe ich gesehen, dass sie hier Jesus Christ Superstar spielen. Das war 2007. Und habe die damalige Chefdisponentin angeschrieben, ob sie den wen suchen. Und sie hat irgendwie noch so geschrieben, sie hält es in Evidenz und meldet sich. Und dann bin ich wirklich eingeladen worden. Und ich habe dann auch wirklich die Rolle bekommen.
Aber was hast du gesungen?
Das war die Zweitbesetzung von Martin, von Mitterrutzner Martin. Das ist ein ganz bekannter Tiroler Tenor von Petrus war das damals.
Oh, cool. Das heißt, große Rolle, ja.
Die erste Rolle an so einem riesigen Haus und dann gleich Lieder singen selber. Und das hat mich extrem beeindruckt.
Aha.
Und ich habe davor aber noch, weil es in diesen Musicalschulen eben nie geklappt hat, Theaterwissenschaften begonnen zu studieren und habe dann dazwischen gearbeitet, habe hier immer wieder dann am Haus auch nach Jesus Christ Superstar hospitiert, sowohl Regiehospitanz auch als Dramaturgiehospitanz. Also ich habe nie so den Anschluss verloren und habe dann weiter noch Musical gespielt in Vorarlberg am Landestheater und habe Schauspiel in Wien gespielt bei kleinen Bühnen. Und hier auch in Telfs bei der Marquess Company Sachen gespielt. Und ich habe aber nie so den Kontakt zu Tirol verloren. Und irgendwann dann in Wien, wo auch wieder Jobwechsel angestanden ist und meine damalige Freundin, jetzige Frau, hier in Innsbruck gelebt hat, habe ich gesagt, ich will wieder nach Innsbruck. Und dann habe ich mich initiativ beworben hier im Theater und habe gedacht, ich kriege nie im Leben was. Und just in dem Moment irgendwann dann bin ich auch eingeladen worden und habe dann wirklich den Job bekommen. Und super. Ich habe mich extremst gefreut, weil ich mit dem Haus und den Menschen doch sehr verbunden gefühlt habe, immer schon wieder hierher kommen zu dürfen.
Und wohnst du jetzt wieder in Alpbach oder wo wohnst
Nein,
du jetzt?
Nein, in Hall. Alpbach wäre dann doch zu weit weg zum Pendeln. Ja. Ich wohne jetzt mit der Patrizia, meiner Frau und den Kindern eben in Hall. Ach, und fahre dann immer die halbe Stunde rauf. Das geht gut.
Super. Aber bist eben, denke ich, auch viel im Theater, denn das werden wir, glaube ich, gleich hören. Chefdisponent, ja. Das ist ein Fulltime-Job.
Schon sehr, ja. Es haben sie ja immer alle etwas geräuspert. Oder mit der Christina Alexandridis, mit unserer Chefdramaturgin, habe ich da einmal gelacht, wenn wir irgendwie sagen, mit ja, Kinder und der Job und so, wo sie noch einmal ganz trocken gemeint hat, ja, das ist jetzt nicht der familientauglichste Beruf. Chefdisponent oder generell bei ihr ist es ja auch immer schwierig, dass man da Familie und Beruf unter den Hut bekommt. Aber es klappt Gott sei Dank irgendwie auch dank eben meiner Frau, die da sehr viel auf sich nimmt. Aber sie weiß, wie sehr mir das Theater und mein Beruf da einfach am Herzen liegt.
Dann würde ich sagen, gehen wir direkt in Medias Res, was diesen sehr Beruf gut. denn ausmacht. Und ich würde sagen, wir kreisen das Ganze von außen her ein. Das heißt, wir fangen mal an, was denn so die lange Vorplanungszeit am Theater bedeutet. In der Regel, würde ich jetzt mal sagen, stellt ein Theater wie unseres seinen Spielplan für eine Saison so 1 bis 2 Jahre im Vorher zusammen, überlegt sich also, welche Stücke gespielt werden sollen. Und das läuft natürlich über den Intendanten, aber auch über die jeweiligen Spartenleiterinnen, in unserem Fall also den Operndirektor, die Schauspieldirektorin, den Leiter der Tanzkompanie, den Chefdirigenten und Orchesterleiter. Und sie alle überlegen sich eben mit dem Intendanten, welche Stücke in ihren Sparten gezeigt und gespielt werden sollen.
Genau.
Bist du eigentlich als Chefdisponent dann auch an der Auswahl der Stücke beteiligt oder was ist deine Aufgabe in diesem Zusammenhang?
Also künstlerisch sage ich jetzt einmal so weit eingebunden, weniger, wenn es ihm darum geht, glaube ich, was man spielt, aber was schon öfter kommt, ist die Frage zum Beispiel jetzt auch von Michael Nelle, unserem neuen Operndirektor, dass er dann irgendwie sagt, ja, da hinten wäre jetzt noch ein Musiktheater geplant, kann da zum Beispiel jetzt von der Kapazität her das Orchester noch mehr eingebunden werden oder müsste dann eine Band sein? Zum Beispiel, wir hatten auch die Musicals von Fantenplas, wo dann eine 5-köpfige Band spielt und da einfach sozusagen unseren musikalischen Apparat etwas entlastet. Oder wir haben das Gastorchester des Tiroler Ensemble für neue Musik. Mhm. Und da weiß man dann, man muss jetzt genau ein Stück finden, das jetzt sozusagen für die Bandbesetzung dann passt. Weil ich zum Beispiel sage, oh, das ist schwierig, weil da sind Symphoniekonzerte und viele Musiktheaterproduktionen, da hat das Orchester keine Zeit mehr.
Ah ja, das heißt, es geht eben nicht nur darum zu sagen, ich habe jetzt im Kopf die und die Stücke, sondern man muss auch schauen, was das Umfeld hergibt und auch, was man an Ressourcen hat.
Genau, also es geht eben eher um die Ressourcen, weniger um welches Stück oder so. Das liegt wirklich exklusiv, sage ich jetzt mal, bei den Direktorinnen am Haus, die wirklich dort die künstlerische Arbeit leisten. Und obwohl das künstlerische Betriebsbüro und auch der Chefdisponent sozusagen der künstlerischen Seite des Theaters unterstehen, ist das da doch, sage ich mal, der theoretischere Teil der Planung. Mhm. Geht's weniger um die kreative Seite davon.
Aber was heißt dann konkret Planung?
Planung im besten Fall. Wir müssen ja in dieser Sondersituation immer von einer ganz normalen Saison ausgehen. Und da ist es eben wirklich so, wie du jetzt auch gerade schon gemeint hast, der Intendant spricht sie mit den Spartendirektorinnen ab, einfach welche Stücke wie. Und ich sage mal so, die Premierentermine und wie das Jahr durchgetaktet ist, da gibt es ja doch Vorgaben. Also zum Beispiel das Weihnachtsmärchen ist immer, Premiere ist Mitte November zum Beispiel. Mhm. Und da gibt es so Punkte und dann gibt es einen gewissen Rhythmus, wann Musiktheater ist, wann Schauspiel ist, wann Tanz ist. Und da werden dann irgendwann Premierentermine fixiert. Das ist dann schon in Absprache mit mir. Also es ist dann irgendwann einfach klar, wir wollen so und so viele Musiktheaterproduktionen machen, so viele Schauspiel, so viele Tanz, Symphoniekonzerte. Und dann schaut man sich das an, wo die Premieren gut liegen, sage ich jetzt einmal. Und wenn die Premierentermine mal fixiert sind im besten Fall, dann beginnt wirklich die Arbeit von mir. Und dann kann ich sozusagen den ganzen Probenrhythmus, den Probenzyklus für jede Produktion disponieren. Mhm. Das ist meistens so eine 6-wöchige Probenzeit. Und wenn das fertig ist, dann weiß ich schon mal, wo Tage sind, wo ich nicht eine Vorstellung zum Beispiel disponieren kann, weil zum Beispiel eine technische Probe ist, zum Beispiel Beleuchtungsproben, die sind am Mittwoch oft dann am Vormittag und am Abend können wir dann nicht spielen, weil wir nicht so schnell umbauen können, weil am ganzen Tag geleuchtet wird. Das heißt, am Abend findet nur meine Probe von dem jeweiligen Stück statt und dann fallen da schon mal viele Daten weg. Und wenn ich sozusagen aussortiert habe, wo wir theoretisch spielen könnten, dann disponiere ich die Vorstellungen durch.
Und musst du da auch was beachten? Oder kannst du sagen, ach, dann mache ich jetzt mal am Mittwochabend die Oper und am Donnerstag das Ballett und am Freitag das Schauspiel?
Nee, leider. Es ist wirklich, wirklich, wirklich extrem komplex. Und ich habe schon immer von meiner Vorgängerin, der Frau Wolf, die hat das lange gemacht und da habe ich das übernommen und die war wirklich so ein extremer Theatermensch und ich habe immer eine extreme Achtung schon vor dem Beruf gehabt. Mhm. Und auch früher, wo ich hier im Haus selber gespielt habe, bei Jesus Christ Superstar, kann ich mich erinnern, die damalige Chefdisponentin, da habe ich irgendwann dann einmal sie ganz locker flockig angerufen und habe gesagt, ich kann an dem Tag nicht spielen, ob das jetzt ein Problem ist. Und das war ein Riesenproblem. Und ich habe das ist dann ganz oft auch das Problem, mit dem sie, glaube ich, Chefdisponenten oder auch das KBB generell konfrontiert sehen, dass viele Leute halt so ihren Tunnelblick haben, sage ich jetzt mal, einfach für gewisse Abteilungen, die haben halt nur für sich das Wichtigste im Blick, aber nicht so das große Ganze. Und das ist, glaube ich, schon eine Aufgabe vom KBB und vom Chefdisponenten, dass man sagt, das große Ganze ist die Premiere oder die Vorstellung und alles, was es dafür braucht, müssen wir sozusagen irgendwie gewährleisten. Mhm. Und deshalb ist es eben sehr, sehr komplex und man muss eben schauen, in die Symphoniekonzertwochen können wir zum Beispiel die Musiktheater wenig bis gar nicht
Also wenn spielen. Das Symphonieorchester drüben seine zwei Vorstellungen hat in der Woche?
Genau. Die proben dann da die ganze Woche, dann muss man Ruhezeiten mitdenken. Dann muss man auch, weil das Tiroler Landestheater hat ja ein sehr komplexes und umfangreiches Abosystem und das sie auch immer wieder mal im Wandel sieht und da muss man dann immer drauf eingehen und es gibt einfach gewisse Termine, zum Beispiel eben nur am Samstag haben die und die das und das Abo und das ist so und so groß und da muss man schauen, dass man nach der Premiere in der Woche gleich noch einmal das Stück spielt. Also es gibt extrem viele Faktoren, die es braucht, bis dann wirklich im Endeffekt der Spielplan entstanden ist. Und dann ist es ja noch oft so, dass zum Beispiel Sänger an gewissen Vorstellungen nicht können. Dann haut es einem wieder alles ein bisschen zusammen. Und die Frau Wolf hat früher auch immer gesagt, der Radierer ist der beste Freund, weil sie hat dann in ihrem Dispo-Buch eben immer ganz extrem viel radiert und wieder von vorne angefangen. Und es hat schon so ein bisschen was von Sisyphus.
Aber warum jetzt Sänger nicht können? Wir haben doch ein großes Ensemble, die können doch singen, oder?
Ja, eben, aber da ist auch so, da bin ich auch immer im Austausch oder von den Spartendirektorinnen abhängig, weil zum Beispiel bei großen Gesangspartien, da heißt es dann auch, weiß ich nicht, Wagner kann ich nicht zwei Tage hintereinander disponieren oder das Ballett kann maximal drei Vorstellungen am Abend tanzen, weil die ja trotzdem
ihren... In der Woche meinst du?
In der Woche, genau, das Wunschdenken. In der Woche und weil die ja natürlich ihren normalen Probenalltag haben. Und da muss man auch schauen, dass das Verletzungsrisiko, also bei den Tänzern sind es eher die Gelenke und die Sehnen und bei den Sängern ist das Stimmband, dass das irgendwie so geschont wird, dass sichergestellt wird, dass die dann in Summe, meistens werden die Stücke so versucht, die großen Stücke, die durch die großen Abos gehen, die spielt man so 16 Mal, sage ich.
Im großen Haus dann,
genau. Mhm. Da geht man natürlich dann auch je nach Popularität des Stücks, wie oft verträgt es das, da geht man ein bisschen, ist man da immer im Austausch mit dem Verkauf, mit dem Vertrieb, die dann natürlich auch Vorerfahrungen haben von früher, wie da die Abonnenten darauf reagiert haben. Freier Verkauf ist auch immer sehr schwierig, aber es gibt dann immer nur die Option, wenn sie Stücke besonders gut verkaufen, über die disponierten Vorstellungen hinaus, dass es dann doch Zusatzvorstellungen gibt. Ich mache das ja jetzt heuer sozusagen wirklich das erste Mal neu jetzt alleine und in so einem speziellen Jahr und ich merke einfach, es hängt so extrem viel dran, dass ich wirklich eine extreme Achtung nach wie vor diesem Berufsstand habe. Mhm.
Wenn wir jetzt einmal sagen, so eine grobe Planung steht, man hat also eine Saison durchgeplant, weiß, wann welche Premieren sind, weiß, wann welche Vorstellungen liegen sollen, dann ist so, glaube ich, der nächste wichtige Schritt für euch, der sogenannte Drei-Wochen-Plan, bei dem du zusammen mit den Leiterinnen der diversen Sparten und Abteilungen am Haus den konkreten Probenplan für die nächsten 3 Wochen festlegst. Was geschieht genau bei dieser Planung und warum ist dieser 3-Wochen-Plan so wichtig?
Der ist deshalb primär so wichtig, weil die ganzen technischen Abteilungen im Haus da auch ihre Dienstpläne dementsprechend planen und da hängen, wie gesagt, auch wieder freie Tage dran und dann gibt es ja den Kollektivvertrag, an den sowohl die Sänger als auch die technischen Abteilungen gebunden sind, jeweils eigene, die Gewerke haben alle ihre eigenen Verträge und man muss die jeweiligen Regeln beachten dabei. Und wenn man zum Beispiel.
Arbeitsrecht ist ein Arbeitsrecht, wichtiges
Dienstrecht. Genau. Und das sind auch so Sachen, wo wir dann auch manchmal, wenn's heikel wird oder schwierige Fragestellungen gibt, im Betriebsrat im Austausch sind, wo es einfach darum geht, dass man sich da einfach an die Regeln hält, sage ich jetzt mal. Und beim 3-Wochen-Plan ist es dann eben so, dass dieser 3-Wochen-Plan ergibt sich ja aus dieser Langzeitplanung. Also im Normalfall wird jetzt ja die nächstjährige Disposition schon stehen. Mhm. Und dann erst im nächsten Jahr wird man dann diesen Stand abfragen und sagen, ah ja, das sind jetzt die 3 Wochen, hat sich seit dem letzten Mal, wo es anfänglich disponiert worden ist, was geändert dazu. Und dann spricht man sie vielleicht eben mit den Teams nochmal ab, den Kreativen und den Spartendirektoren, wenn die Hauptproben irgendwie verlegt werden müssen. Weil oft weiß man ja dann noch gar nicht, wie lange die Stücke dauern, mit oder ohne Pause. Und dann werden Dienstpläne dem angepasst. Und wenn man das eben zu spät macht, dann sind 4 Stunden vielleicht Dienst geschrieben, obwohl es nur 2 Stunden dauert oder so.
Um das zu erklären, Hauptproben, das sind die Endproben, wo sowohl Originalmaske, Originalkostüm, Originalbühne, also alles original ist, als wäre es eine Premiere in Anführungsstrichen, wo man alles mal durchplant. Und ist es auch, weil es auch dann um die Verteilung der Räume geht, kann es da auch mal eng werden? Also die Probenräume?
Ja, total. Also das ist ja ganz oft so, dass eben zum Beispiel, wir haben jetzt den Fall Blues Brothers, die Produktion, die ist vor einem Jahr disponiert worden und dann kommt aber auf, oh, wir haben da die Band dabei oder oh, wir haben da jetzt ein Tanzensemble dabei und die wollen vielleicht parallel, wenn szenische Proben sind, dann auch irgendwie choreografische Proben oder musikalische Proben machen und dann denkst du, ja, aber da probt das musikalische, das mobile Stück probt da auf der Probebühne und wir haben ja 3 Probebühnen und nur einen Ensembleproberaum, der oft auch gern vom Ballett verwendet wird, weil da ein Tanzboden drin liegt und der gleich gegenüber vom Ballettsaal ist. Das heißt, wir operieren da oft nur mit den 3 Probebühnen und da wird es schon oft sehr eng. Und es ist ja eher so, dass der Chefdisponent eben für die langfristige Planung zuständig ist und die Leiterin jetzt, die Michaela Adrigan, für die kurzfristige Planung. Also bei der kommen ja in ihrer Funktion der Leute den ganzen Tag das Telefon, dann kommen Fragen mit, du, wie ist denn das morgen, wie ist denn das übermorgen? Mhm. Und bei mir ist eben oft eher so, dass eben dann die Spartendirektoren kommen und zum Beispiel die Christina hat mir vorher gerade gefragt, was spielen wir denn zu Silvester nächstes Jahr? Und in diesem speziellen Fall habe ich dann leider sagen müssen, das können wir zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen. Mhm. Es ist einfach noch zu vage und zu schwierig. Aber eben gerade diese, wie sind die Räume, wie viel Platz haben wir noch? Da ist die Michaela sehr involviert und jetzt auch mit Hilfe von der Elena Ledochowski. Und wir tauschen uns aber immer als Team aus. Also wir nachdem ich jetzt 4 Jahre da bin, die Michaela 2 Jahre, die Elena ist ganz frisch da, versuchen wir da irgendwie den Informationsfluss einfach zu halten, damit er jeder von jedem so ein bisschen lernt. Mhm. Ich lerne ja auch täglich noch dazu. Und wir haben uns da als Team eigentlich ganz gut eingependelt und das funktioniert sehr gut und da bin ich ja sehr glücklich darum, weil das ist, finde ich, schon das Um und Auf, gerade wenn es jetzt so komplex wird durch die ganze Corona-Krise, dass man irgendwie in diesem heiklen Büro, in der heiklen Funktion ein gut funktionierendes Team hat.
Und jetzt hast du es ja schon angefangen, tägliche Planung, eben wo dann die Michaela und die Elena vor allen Dingen gefragt sind, was heißt das jetzt? Also wenn man sagt, ja, das hat man noch den 3-Wochen-Plan, das müsste doch reichen, aber ich glaube immer das Fixblatt, wo alle drauf gucken, ist, wie ist die Probe morgen?
Genau. Muss ich kommen oder nicht? Habe ich freien Tag? Genauso ist es nämlich, weil auf dem Arbeitsplan steht nur die Produktion drauf und die fixen Probenzeiten, die wir im Haus haben und die auch im Kollektivvertrag verankert sind, diese 10 bis 14 Uhr und 18 bis 22 Uhr, das sind so die Probenzeiten. Und am Arbeitsplan ist das sehr grob umrissen, da steht dann nur die ganze Woche zum Beispiel auf der Probebühne 1, jeweils 10, 14 und 18 bis 22 Uhr probt die und die Produktion. Und im Tagesplan dann, also in dem Probenplan, ist das wirklich aufgeschlüsselt, wann wer dran ist, welche Szene gemacht wird, welches Kreativteam ist anwesend, in welchem Raum ist man dann wirklich und eben auch, wie ich gemeint habe, wer dann zum Beispiel einen freien Tag hat und in der Szene morgen nicht probiert zum Beispiel. Mhm. Und deshalb warten eben immer viele und der Probenplan, der wird eben am Vormittag des Vortages erstellt und kommt dann so gegen 2 raus. Und das ist dann auch das Verbindliche. Und da ist eben auch sehr, man muss bei allem eigentlich, also egal ob das der Arbeitsplan ist, die Disposition sowieso, die gesamtheitliche, aber Arbeitsplan und der Tagesplan, man muss bei allem extrem, extrem genau sein, weil bei jedem noch so kleinen Fehler oder wenn man irgendwas vergessen hat, es ruft garantiert, nachdem der Plan verschickt worden ist, 10, 15 Minuten jemand anderen fragt, warum ist das so? Da kann irgendwas nicht stimmen oder sonst was und dann zum Beispiel, wenn man den Chor jetzt nur als Beispiel falsch am Plan stehen hat, dann muss man diese 30 Leute irgendwie durchtelefonieren, durch WhatsAppen oder SMSen und eigentlich von jedem das Okay einholen, dass diese Änderung jetzt noch passt. Mhm. Weil auch da ist man gebunden, dass das verbindlich ist mit, ich glaube, 13 oder 14 Uhr für den nächsten Tag. Und wenn da eben dann doch jetzt mal zu einem Fehler kommen sollte, dann muss man da schnell schauen, dass man alle noch irgendwie erreicht.
Okay, aber das, also das ist dann wirklich so der Plan, aber eben, wo alle drauf schauen, auf den auch alle warten.
Total, ja.
Jetzt ist ja neben der Planung der Proben, der Probenabläufe nochmal eine ganz andere und wie auch eine besondere Baustelle die Planung einer konkreten Aufführung. Mhm. Also es heißt dann vielleicht so lapidar, an dem, was weiß ich, Mittwochabend steht die Oper, was weiß ich, die Zauberflöte oder sonst was auf dem Plan. Aber was heißt es dann für euch, für dich als Chefdisponent mhm. im Vorfeld oder eben fürs KBB, für den konkreten Abend? Was ist dann eure Arbeit in Bezug auf die konkrete Vorstellung?
Mhm. Da fällt mir als erstes jetzt einmal ein, dass wir ja eben einen Großteil der Partien mit hauseigenen Leuten besetzen, sowohl im Sängerensemble als auch im Schauspielensemble, aber dann doch hin und wieder Gäste eingeflankt werden, auch teilweise müssen einfach. Und da geht es einfach auch ums Management, sage ich jetzt mal, der Gäste, die kommen hier an. Dann muss man die Theaterwohnungen zuweisen oder später dann bei den Vorstellungen die sich um die Hotelbuchungen kümmern. Man teilt Maskenzeiten mit, man schaut irgendwie auf Ruhezeiten. Es sind eigentlich so die, nachdem wir die erste Anlaufstelle auch einfach sind hier im Theater, das ist oft so, dass die Künstler dann zu uns kommen und sagen, ja, ich wollte einfach mal Hallo sagen und dann nach dem Hallo kommen aber gleich und ich hätte hier noch 5 Fragen zu irgendeinem Thema, eben von der Kopfwehtablette über welche guten HNO-Ärzte gibt es in Innsbruck, bis zum Babysitter ist eigentlich alles dabei und wir sind da die ich sage eben, je nachdem, wie gut man sich da gibt und wir sind immer sehr bemüht, uns gut zu geben, schauen wir immer, dass das eine gute Visitenkarte ist für uns als Haus, wenn die Leute danach von Innsbruck wieder weggehen, dass sie sagen, in Innsbruck ist es schön, da müsst ihr auch immer hinkommen.
Aber jetzt hast du ja schon gesagt, also Gäste, wenn sie dann die 6 Wochen bei uns proben, sind sie meistens auch vor Ort, wenn es dann um die Organisation geht und wenn dann aber die Premiere raus ist, fahren ja doch die meisten dann entweder an ein anderes Theater, um dann ein neues Stück dort zu proben, oder sie fahren in ihre Heimatstadt und kommen sozusagen nur zu den Vorstellungen dann nochmal zu uns. Ist das nicht immer mit einer besonderen Nervosität behaftet? Kommen die dann auch oder wie ist das?
Doch sehr. Also besonders auch im Winter. Von Flügen raten wir dann eh meistens ab, weil Innsbruck ist ein extrem heikler Flughafen und wenn dann Nebel ist oder der Wind schlecht ist, dann starten die Maschinen durch nach München oder Salzburg. Aha. Und bis dann wirklich die Leute mit dem Zug da sind, da wird es schon dann oft zu knapp, obwohl sie eben angehalten sind, am Vorstellungstag um 2 hier zu sein, 2 Uhr spätestens, beziehungsweise ist uns auch oft lieb, wenn die Leute am Vortag schon anreisen, dann wissen wir, sie sind hier und wir haben dann Puffer, wenn dann doch noch was passiert. Aber spannend bleibt sowieso immer jeden Tag. Also egal wie, egal wann, man ist immer froh, wenn die Vorstellung beginnt. Und das ist dann auch meistens die Zeit, wenn wir vom KBB sagen, man könnte jetzt eigentlich nach Hause gehen, aha, weil der Vorstellungsbeginn hat stattgefunden. Es gibt ja dann immer noch den Abenddienst, der eben von Dramaturgen durchgeführt wird, die einfach schauen, dass wenn am Abend noch was aufploppt, dass die sich dann um die Probleme kümmern. Aber das KBB, da fällt dann sozusagen das erste Mal irgendwie die größte Last, sage ich mal, in so einem Teil Entspannung stellt sich ein, wenn man sagt, okay, der Vorhang ging hoch, die Vorstellung läuft und alles wird gut gehen im besten Fall.
Und es ist ja auch immer so das Ziel, dass die Vorstellung stattfindet. Was macht ihr dann, wenn, was weiß ich, am Tag vorher jemand sagt, ich kann nicht, ich bin krank, also was weiß ich, Unfall oder Stimme ist weg oder was auch immer?
Da rotiert es dann meistens, ja. Also wir haben ja am Wochenende oft dann Rufbereitschaft und wenn ich dann schon in der Früh eine Nummer am Display sehe, dann denke ich mir schon immer, oh Gott, das verheißt nichts Gutes. Und wir haben uns da für das KBB auch schon so Ablaufpläne bereitgestellt für den Fall. Einerseits, Sänger ist krank. Mhm. Wie geht es dann mit Einspringer suchen? Zum Beispiel, wenn es im Musiktheaterbereich ist, dann tue ich mich gleich mit Michael abstimmen, wer macht was. Im Schauspielbereich wäre es dann eben die Christine Alexandridis, mit der ich mich da austauschen würde. Oder wir uns als KBB, die Michaela und die Elena auch. Und da schaut man halt dann einfach, dass man zusammenhilft und eben das oberste Ziel muss sein, die Vorstellung kann stattfinden. Mhm. Und Worst Case ist, wenn sie alles nicht mehr ausgeht, weil es einfach zu kurzfristig ist, angenommen jemand, der einzeln besetzt ist, also wo keine Doppelbesetzung einer Partie gibt, bricht sie beim Skifahren das Bein. Wir kriegen nicht so schnell noch irgendjemanden her, der das sonst macht. Dann geht es ihm darum, Vorstellungstausch. Also würden wir jetzt statt Schauspiel dann Tanz machen oder statt Musiktheater Tanz oder Schauspiel. Und wenn das nicht geht, dann müssten wir im schlimmsten Fall sagen, man sagt ab. Und da sprechen wir halt beim großen Haus schon mal bei 800, über 800 Zuschauern bei vollem Haus. Und in die Kammerspiele sind es ja über 200.
Die auch benachrichtigt werden müssten.
Dann die auch benachrichtigt werden müssen. Also, und da gibt es natürlich auch Leute, die jetzt, sage ich mal, nicht zwingend eine Telefonnummer hinterlassen. Und dann muss man bei Anonymverkäufen vielleicht auch noch nachsuchen, wer ist jetzt das. Also man versucht diesen Aufwand abzuwenden, solange es geht. Und wenn es gar nicht geht, muss man es halt machen.
Jetzt ist ja Chefdisponent kein klassischer Lehrberuf. Wie bist du dann an diese Stelle gekommen oder in diesen Bereich hineingekommen?
Also mir hat generell auch schon bevor ich hier ins Haus gekommen bin, als Leiter vom künstlerischen Betriebsbüro, haben mich immer sowohl selber auf der Bühne stehen, sehr interessiert, und das habe ich wahnsinnig spannend und schön gefunden, aber trotzdem auch immer die Hinterbühne oder einfach die ganzen Funktionen hinterm Vorhang, sage ich jetzt einmal, oder hinterm Bühnenbild, die da herumwuseln, egal ob es Requisite ist oder Inspizienz, Regieassistenten. Ich fand einfach wichtig, weil das doch so ein Zusammenspiel ist, so ein feines Uhrwerk aus ganz vielen verschiedenen kleinen Zahnrädern, und jedes Zahnrad ist wichtig. Und ich würde auch jetzt in meiner jetzigen Funktion jedes Zahnrad mit dem gleichen Respekt und die gleiche Wichtigkeit zollen, weil wenn irgendwas ist, dann findet die Vorstellung nicht statt, sage ich jetzt mal, im schlimmsten Fall. Da muss nur irgendein Zahnrad mitbedacht worden sein, und dann findet es einfach nicht statt. Und nachdem mich das auch immer alles interessiert hat, wie das organisiert ist und wie das zusammenspielt, bin ich dann eben zu dem Leiter im KBB gekommen und jetzt eben zum Chefdisponenten. Und für mich, und ich glaube, dieses Zitat habe ich einmal vom Dale bekommen, oder ich war damals in der Garderobe vom Dale, weil wir uns das irgendwie geteilt haben, und da lag eben so ein Teuter, dieses schöne Zitat, ich darf das kurz vorlesen, aus dem Buch Ich bin Theatermensch, das ich sehr liebe, von Jean-Louis Barrault, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Wer bereit ist, aus Liebe zu einigen Quadratmetern Bretterboden und aus Begeisterung für das Stück Leben, das auf diesen Brettern entstehen kann, alles auf sich zu nehmen und jede Kleinigkeit und jede Schmutzarbeit mit der gleichen Liebe zu tun, mit der eine große Rolle spielt oder eine faszinierende Regie führt, das ist ein Theatermensch. Und da ich mich doch als sehr glühender Theatermensch immer bezeichne, habe ich eben immer alles gern gemacht, egal ob das selber spielen ist oder hinter der Bühne irgendwas verräumen ist.
Aber jetzt bist du ja sozusagen hinter die Bühne gewechselt. Genau. Juckt es nicht dann doch manchmal in den Finger zu sagen, ich würde gern doch oben stehen?
Das kommt wirklich vor, ja. Also wir haben bei uns im Büro, im künstlerischen Betriebsbüro schon den Running Gag, dass wenn irgendjemand ausfällt, dass dann entweder die Michaela oder ich sag's von mir, sag, ich mache euch das.
Ich spiele euch auch den Löwen, wie es bei Shakespeare heißt.
Genau so. Also ich bin immer parat, und einmal war's fast so weit, da ist bei Nostradamus ein Statist, kam nicht oder war irgendwie im Verkehr, ist stecken geblieben, und dann war ich schon im Kostüm und es ging darum, dass ich das war irgendwie Inquisition, und ich war so ein Lakai, der den Nostradamus auspeitschen hätte müssen, und ich stand da schon in der Gasse, hochnervös, und dann kam der aber noch, und ich war einerseits irgendwie froh und andererseits dachte ich, ach, das wäre jetzt ganz lustig gewesen, aber den Fall hatten wir noch nicht, aber ich streue das schon immer sowohl bei Michael Nelle als auch bei der Christina Alexandridis. Ich bin bereit.
Hast du denn dann für dich einen anderen Ausgleich gefunden, um dein künstlerisches Innere, sag mal, zu füttern und was Künstlerisches zu machen?
Ja, ich bin irgendwie auf die Fotografie jetzt gekommen. Also das hat, glaube ich, auch so besonders im Theater angefangen, dass ich das einfach faszinierend fand. Das jetzt natürlich sehr traurig ist, weil das Theater jetzt ja immer leer ist, wenn es um die Zuschauer geht, aber ich fand es immer schön, Requisiten zu fotografieren und dokumentieren, wenn sie nicht bespielt werden. Also wenn sozusagen, das sind ja dann eigentlich so tote Gegenstände ein bisschen, das aber im Theater immer alles so schön angerichtet ist, damit es eben gleich auf die Szene gehen kann, oder auch Bühnenbilder, und das ist immer alles so fein strukturiert. Und ich versuche das irgendwie für mich so fotografisch festzuhalten und würde da sehr, sehr gerne mal dann eine Ausstellung machen, eben diesen Blick hinter die Kulissen des Theaters. Weil eben, ich finde ganz oft, dass ganz vielen Menschen nicht bewusst ist, vor allem wenn man sich dann also leicht tut, die Kultur irgendwie so niederzumachen, wie viel da dranhängt, wie viele Menschen da dranhängen, wie viele Herzen dranhängen und wie wichtig es für viele Leute ist, sage ich jetzt mal, auch für den Seelenfrieden oder wie auch immer. Damit man nicht durchdreht, eine schöne Musik, ein tolles Stück, sich anschauen, ich finde das wichtig.
Und klingt spannend mit der Fotoausstellung. Wenn da also was Konkretes ist, werden wir es auf jeden Fall weiter vermelden, weil ich weiß, dass es viele Menschen gibt, die Interesse daran haben, wie es eben hinter den Kulissen aussieht, also was ich man denke, da für Einblicke gewinnt. Jetzt aber nochmal zurück zum Chefdisponenten. Was braucht es denn jetzt deiner Meinung nach auch gerade mit der Erfahrung, die du ja in den letzten Jahren auch gesammelt hast, was braucht es denn an Charaktereigenschaften, um in diesem Beruf gut zu reüssieren oder auch gut überleben zu können?
Ja, mir fällt gerade ein, ich glaube, ich bin vorher nicht ganz auf deine Frage eingegangen, aber da können wir jetzt den Kreis schließen. Und zwar damals hat mir eben meine Vorgängerin, die Frau Angelika Wolf, schon bei meinem Antritt als Leiter gefragt, ob mich Disposition interessiert. Und ich habe gleich gesagt, total, das interessiert mich, ohne eben zu wissen, was auf mich zukommt. Und ich würde für mich sagen, die vier Jahre, wo ich jetzt da bin, jetzt das fünfte Jahr, habe ich menschlich über mich sehr viel gelernt, weil es mich doch auch immer sehr an meine Grenzen geführt hat. Und man wächst aber sehr an der Aufgabe auch. Und ich glaube, deswegen hat es mir immer gereizt. So, das war so ein bisschen der Sprung ins kalte Wasser, weil ich ja nicht gewusst habe, was auf mich zukommt. Aber ich für mich sehe es eigentlich immer sehr als man wächst dran. Man entwickelt sich irgendwie weiter und man bleibt nicht stehen. Und das ist eigentlich schön. Aber was es braucht, weil du gerade gefragt hast, auch wegen den Charaktereigenschaften. Ich finde besonders, weil es so ein großer Betrieb jetzt hier ist bei uns, doch über 400 Mitarbeiter, ganz viele verschiedene Abteilungen, auch oft mit ganz, ganz vielen Menschen mit verschiedenen Befindlichkeiten, mit die Prioritäten anders setzen wie du vielleicht oder wie einer der Direktorinnen, dass man da irgendwie so doch dazwischen steht, als Bindeglied zwischen der Kunst und der Verwaltung und der Technik und irgendwie schauen muss, so ein bisschen, dass Frieden herrscht. Also ich sehe schon immer so ein bisschen wie so eine Friedensmission im Theater.
Blauhelm,
ja genau. Also diplomatisch oder Diplomatie finde ich da schon sehr, sehr wichtig, weil das Grenzen aufziehen und sagen, na, wir machen das jetzt so, das funktioniert nicht. Also aus meiner Erfahrung jetzt, das bringt da nichts. Vor allem, weil man doch auch langfristig denken sollte und wenn man sich jetzt mit den technischen Abteilungen vertut, da ist niemandem geholfen zum Beispiel. Deshalb bin ich da sehr froh, dass wir mit allen ein sehr gutes Miteinander haben. Aber Diplomatie ist mir da sehr wichtig und da lerne ich ja sehr viel, worum es da geht, um die Feinheiten. Und was auch zurzeit gerade sehr wichtig ist, was aber glaube ich generell immer so ist in dem Job, ist, dass die Frustrationstoleranz doch sehr hoch sein sollte, damit man da nicht zugrunde geht, weil man hat dann doch recht viel zu knappern, wenn man sich das alles so schön hingelegt hat und geplant hat und der Kopf hat geraucht und dann wird irgendeine Komponente in diesem Konstrukt verlegt und dann haut es alles zusammen und du fängst wieder von vorne an und dass du da immer wieder aufstehst und dir denkst, nein, es ist mir wichtig, ich mache es trotzdem weiter und nicht schreiend aus dem Haus läufst, das ist schon mal sehr gut, wenn man das hinkriegt.
Und ich glaube, da sind wir schon sozusagen auch bei der abschließenden Frage, aber eben auch in der Jetztzeit, denn natürlich ist Corona nicht nur für alle, sondern auch für uns am Theater eine große Herausforderung. KollegInnen von dir an anderen Theatern haben ihre Berufsbezeichnung schon bitter scherzhaft von Chefdisponent in Chefumdisponent geändert. Was bedeuten denn so die ganzen Covid-Schutzmaßnahmen, die es ja auch im Kulturbetrieb gibt, für deinen alltäglichen Job?
Ja, da sind wir eh bei dem davor, bei der Frustration und bei der sich nicht aus der Ruhe bringen lassen und nicht den Verstand zu verlieren. Bei der ganzen Komplexität dieses Themenfeld Disposition an so einem großen Haus, Dreispartenbetrieb mit sich bringt, ist sowas wie jetzt Corona, diese ganze Krise natürlich totaler Albtraum, weil die Planungssicherheit damit komplett wegfällt. Weil im besten, im romantischsten, im naivsten Fall werden eben diese primären Daten festgelegt, man disponiert die Proben, man klärt es mit den Gästen ab, wer wann kann, man sieht, wie die Abstände von den Vorstellungen sind, wie auch die Abos durchdisponiert sind und es passt alles wunderbar. Und jetzt aber, wo das komplett wegfällt, fängt man wirklich, wie ich ja gerade vorhin gemeint habe, man fängt jetzt wirklich immer von vorne an und immer, wenn man sich denkt, das könnte so funktionieren, kommt der Lockdown, man verschiebt Stücke in die nächste Spielzeit, die da irgendwie gerade schlechter hinpassen als das Stück, das geplant war. Es verschiebt sich irgendwie alles. Wir wissen nicht wirklich, wie es weitergeht. Das ist schon sehr anstrengend auch für den Kopf, weil man doch irgendwie denkt, es geht weiter. Und es ist halt jetzt seit einem Jahr dann im März, ich glaube, letztes Jahr war es der 12. März, wo wir dann in diesen Notbetrieb gegangen sind, ist es dann jetzt echt ein Jahr, wo wir so vor uns hin knabbern und nie wirklich da zur Ruhe kommen. Und das ist doch sehr frustrierend. Und eben gerade das immer wieder neu anfangen, ist halt eine extreme Sisyphus-Arbeit.
Umso wichtiger ist es für euch, wie du vorhin schon sagtest, dann ein Team um sich zu haben, das sich, wo auch immer dann die Kraft herkommt, gegenseitig doch bestärkt. Und man sagt, dann planen wir jetzt zum 8. Mal neu. Aber dass man einfach dranbleibt, doch an der Sache. Und so schwierig es auch ist, aber den Spaß am Theater nicht verliert.
Total, ja. Wir haben Gott sei Dank für uns den Humor als Ventil gefunden. Humor und Schokolade, muss ich glaube ich sagen. Also, wir könnten uns schon sponsern lassen bei unserem Verbrauch. Und das schweißt uns da sehr zusammen. Und ich glaube auch, gerade so eine Stelle wie das Künstlerische Betriebsbüro, wenn da nicht wirklich auch mit das Miteinander funktioniert, dann wäre das nicht zum Aushalten. Also wenn da dann irgendwie noch zwischenmenschliche Spannungen wären, zu allen Spannungen, die es sonst gibt, dann könnte man es vergessen. Deshalb bin ich froh, dass das jetzt gerade so ein Feng Shui ist, alles passt, wir fühlen uns alle wohl und so soll es bitte bleiben.
Und dann bleibt mir natürlich nur zu schließen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu sagen, bis bald in diesem Theater hoffentlich. Vielen Dank, Benedikt, für den Einblick in den hinter die Kulissen sozusagen, was es alles braucht, um einen Theaterbetrieb zu planen.
Sehr gern, danke.
Und mit aller Kraft, wir bleiben zuversichtlich.
Das machen wir.
Vielen Dank.